Reisen im digitalen Zeitalter, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisen im digitalen Zeitalter. Mal wieder mit drei komplett neuen Stimmen für euch. Ich bin Jette und meine Stimme könntet ihr vielleicht sogar schon vom Intro her kennen. Mir gegenüber per Zoom sitzen Sarah und Hanna. Die Folge heißt ja die Fußabdrücke der Weltreisenden und wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir uns selber ein bisschen so sehen. Wir drei waren alle schon recht viel unterwegs, trotz unseres jungen Alters und dabei eben hauptsächlich mit dem Rucksack. Sarah, erzähl doch mal von dir.
Ja, hi, also nochmal hallo von mir. Ich bin Sarah. Ich war schon an einigen Orten unterwegs und auch tendenziell immer mit dem Rucksack, weil ich einfach finde, es ist ein bisschen einfacher, auch voranzukommen. Ich war unter anderem in Südostasien viel, also in Vietnam, in Thailand, in Malaysia, Singapur und eben auch in Australien. Und da habe ich auch meinen längsten Aufenthalt gehabt. Ich habe dort 1,5 Jahre Work and Travel gemacht.
Ah ja, interessant. In Australien war ich nämlich auch. Ich bin Hanna, wenn ihr mich gerade noch nicht gehört habt. Ja, und ich habe auch diese typische Backpacking-Reise gemacht. Also ich war in Australien und auch in Neuseeland. Und was mir damals vielleicht super aufregend und individuell vorkam, würde ich jetzt heute fast gar nicht mehr so besonders wahrnehmen, weil es, glaube ich, ja schon recht viele irgendwie gemacht haben in unserem Alter.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr interessant, dass 2 von 3 schon mit dem Rucksack in Australien waren, wobei es eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist bei unserer Generation. In meinem Interview sind wir auch auf diese Entwicklung eingegangen, nach dem Schulabschluss die Welt zu erkunden. Ich habe mit Professor Dr. Jürgen Schmude gesprochen, Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der LMU in München. Wir sind unter anderem auch auf den nachhaltigeren Tourismus eingegangen und auf Herrn Schmudes Prognose für unser zukünftiges Reiseverhalten. Hört doch mal rein. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Schönen guten Tag.
Sarah, Hanna und ich, wir haben gemeinsam, dass, wenn wir reisen, wir mit dem Rucksack unterwegs sind, wie vermutlich die meisten in unserem Alter. Es ist einfach eine praktische Möglichkeit, mit wenig Geld sehr viel zu sehen. Die wenigsten der Backpacker möchten sich ja mit den Touristen in den großen Hotelanlagen mit Pool vergleichen lassen, weil das ist einfach genau das Gegenteil von individuell und authentisch, dem Selbstverständnis der Backpacking-Kultur. Wir haben uns eben die Frage gestellt, ob Backpacking denn auch eine Form des Massentourismus sein kann. Wie sehen Sie das, Herr Schmude?
Ja, jede Tourismusform kann natürlich potenziell eine massentouristische Veranstaltungsform werden, wenn entsprechend viele diese Form wählen. Beim Backpacking ist es jetzt so, dass es eher ein schrumpfendes Marktsegment ist. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, sodass die Gefahr eines massenhaften Backpackings heute nicht mehr so groß ist, wie das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
Ich hatte angenommen, dass Backpacking immer beliebter wird. Woran liegt das, dass es abnimmt? Liegt das jetzt an der Pandemie oder war die Entwicklung davor schon vorherzusehen?
Also die Pandemie ist eine Ausnahmesituation, da reist ja gar keiner. Aber auch vor Corona ist die Zahl der Backpacker zumindest aus Deutschland geringer gewesen als in den Jahren zuvor. Also wir haben insgesamt im Längsschnitt eine abnehmende Zahl von Backpackern. Das hat einmal mit dem demografischen Wandel zu tun, weil wir halt auch nicht mehr so viel in Anführungszeichen touristischen Nachwuchs haben. Die Alterskohorten in der Altersklasse, die Backpacking machen, die werden kleiner aufgrund der geringen Geburtenrate. Zum anderen haben wir aber auch eine Änderung des touristischen Verhaltens, dass auch die Jüngeren heute schon viel häufiger konventionell reisen als alternativ.
Wenn ich selber jetzt an die Folgen von Tourismus denke, dann kommen bei mir immer als allererstes Bilder von großen Hotelanlagen in den Kopf oder von gigantischen Wasserparks in Regionen, die sowieso schon unter Trockenheit leiden. In solchen Anlagen sind die Rucksackreisenden ja eher weniger anzutreffen. Gibt es denn Abdrücke, die speziell nur von Backpackern hinterlassen werden?
Nein, eigentlich nicht. Das sind in Anführungszeichen die normalen Beiträge zum Fußabdruck. Allerdings muss man sagen, der Fußabdruck der Backpacker ist keineswegs geringer als der Fußabdruck der konventionell Reisenden. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass Mobilität der entscheidende Treiber für unseren touristischen Fußabdruck ist. Unabhängig davon, welche Art von Tourismus wir durchführen, gehen 70-80% einer Reise auf die Mobilität zurück und dort natürlich insbesondere An- und Abreise. Überspitzt gesprochen ist es eigentlich egal, ob Sie in einem Hotel oder in einem Zelt liegen während Ihrer Reise, ob Sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort bewegen oder zu Fuß unterwegs sind oder mit einem Leihwagen. Wenn Sie Ihren Fußabdruck wirklich kleiner machen wollen, dann müssen Sie bei An- und Abreise handeln.
Sie haben jetzt schon auf einen Lösungsansatz angespielt. Gibt es denn noch mehr realistische Lösungsansätze für Reisende mit einem vielleicht weniger großen Geldbeutel, um nachhaltiger reisen zu können?
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Tourismus nie in Reinform nachhaltig ist, sondern es geht darum, dass wir uns dem Ideal der Nachhaltigkeit mit der einen Tourismusform vielleicht mehr annähern als mit der anderen. Ja, und es ist auch unstrittig, dass Fahrradtourismus vielleicht etwas nachhaltiger ist als Kreuzfahrttourismus. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber nehmen Sie den Fahrradfahrer, der mit dem Pkw 2000 Kilometer Anreise hat, bis er in seiner Destination ist, wo er gern mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist der Fußabdruck auch schon groß. Noch nicht so groß wie bei dem Kreuzfahrer, aber er ist auch groß. Das heißt, wenn wir unseren Fußabdruck verringern wollen, nochmal der Hinweis, An- und Abreise sind wirklich die kritischen Größen. Das Verhalten in der Destination leistet dann auch noch aber einen wesentlich kleineren Beitrag. Und natürlich sollten wir uns da auch möglichst ökologisch verträglich verhalten. So jetzt Backpacking als die nachhaltige Tourismusform zu betrachten, wobei Backpacking ja oft in weit entfernte Ziele geht. Es geht ja nicht darum, dass Sie nach Rheinland-Pfalz fahren, um Backpacking zu machen, sondern das ist ja dann eher Sri Lanka oder in Neuseeland oder weiß ich wo. Und das hat einfach zur Konsequenz, dass Backpacking jetzt auch nicht besonders nachhaltig ist.
Viele haben ja vielleicht gerade durch die Pandemie für sich entdeckt, dass es auch in der Nähe sehr schön sein kann. Und man kann natürlich auch in Deutschland mit dem Rucksack unterwegs sein. Meinen Sie, dass nach der Pandemie alle so schnell wie möglich wieder Fernreisen unternehmen werden? Oder ist inzwischen ein Bewusstsein entstanden, dass es auch in der Nähe sehr schön sein kann?
Also wir werden nach der Pandemie einen anderen Tourismus haben als vor der Pandemie, das ist ganz sicher. Aber wir können das nicht pauschal für alle Touristen sagen. Wir werden sicherlich eine Gruppe haben, die versuchen, so schnell wie möglich ihr altes Reiseverhalten wieder aufzunehmen. Also so eine Business-as-usual-Mentalität haben. Aber bei den Umfragen vom Bayerischen Zentrum für Tourismus stellen wir fest, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsfragen deutlich zugenommen hat. Und in unseren Umfragen sagen ein Drittel der Probanden, dass sie ihr Reiseverhalten zukünftig vor dem Hintergrund, sich nachhaltiger verhalten zu wollen, ändern werden. Das heißt, auf Flugreisen verzichten, vielleicht nicht mehr so oft eine Flugreise machen, zwischendran andere Ziele aufnehmen. Eine weitere Folge von Corona ist natürlich, dass jetzt zunächst mal die Nah- und Mittelstrecke gewinnt. Ja, weil da fühlt man sich einfach sicherer, weil wir haben schreckliche Bilder gesehen von der Fernstrecke, wo Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes stattgefunden haben, aber es dann doch 3 Wochen gedauert hat, bis die letzten Touristen aus Neuseeland oder aus Indien wieder zurück nach Deutschland gekommen sind. Also es wird sicherlich kurz- und mittelfristig ein bisschen anders gereist als vor Corona, mit einem Trend zu mehr Nachhaltigkeit.
Das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Viele von uns haben ja jetzt vielleicht auch mehr Zeit, sich Gedanken über die nächste Reise zu machen. Und Bei mir ist es auch der Fall, dass ich letztes Jahr nicht unterwegs war, dadurch ein bisschen mehr Geld übrig habe und dieses dann auch überlegter anlegen möchte. Das heißt, dass ich mir die nächste Reise sehr bewusst überlege und die wird dann wahrscheinlich auch etwas länger ausfallen, damit sich das auch wirklich lohnt.
Sie sprechen ja schon einen weiteren Schlüssel an, das ist die Aufenthaltsdauer. Ja, mein Fußabdruck relativiert sich natürlich auch durch die Aufenthaltsdauer. Wenn ich für 3 Wochen nach Costa Rica oder nach Neuseeland fliege, dann ist der Fußabdruck natürlich wesentlich größer, als wenn ich 6 Wochen in der Destination verbleibe. Auch das wäre ja vielleicht eine Überlegung wert, dass man nicht mehr jedes Jahr eine Fernreise macht, nur alle 5 Jahre und dafür die Aufenthaltsdauer ausdehnt.
Ich habe auch während meiner Recherche gelesen, dass man längere Aufenthalte eben nutzen sollte, um zum Beispiel Freiwilligenprojekte zu unterstützen oder beim Aufbau von ökotouristischen Hotels oder Anlagen zu helfen. Was halten Sie denn generell von Ökotourismus?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht unter dem Stichwort Ökotourismus abhandeln. Also dieses Verhalten oder diese Aufforderung, sich da Gedanken zu machen. Das ist der ganze Bereich Work and Travel oder auch Social Travel. Das war vor Corona durchaus in. Das haben viele Absolventen nach der Schule, bevor sie in ihr Studium eingestiegen sind, gemacht. Ja, und das war durchaus auch ein erfolgreiches Marktsegment. Das ist durch Corona jetzt natürlich auch total zurückgegangen. Grundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, wenn es solche Öko-Ressorts oder Öko-Hotels gibt. Aber nochmal, das ändert nichts daran, dass der Fußabdruck insbesondere mobilitätsgetrieben ist.
Wir halten also fest, es gibt nicht wirklich nachhaltiges Reisen, wenn dann vielleicht bewussteres. Unsere Empfehlung lautet auf jeden Fall, in der Nähe zu bleiben. Und es kann natürlich auch vor Ort sehr schön sein. Man kann sich zum Beispiel auch überlegen, was einen an der fernen Zieldestination so reizt. Ist es eine Aktivität oder ein Naturspektakel? Und man kann sich dann natürlich auch informieren, ob man das nicht hier bei uns machen kann oder in der Nähe. Vielen Dank, Herr Schmude, für Ihr Interview und Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute und dass die nächste Zeit nicht so stressig wird wie 2020.
Vielen Dank und Ihnen auch alles Gute.
Was mir gerade total aufgefallen ist, ist, dass er ja auch diesen Ökotourismus erwähnt hat, weil ich da irgendwie bei mir selbst gemerkt habe, dass ich das super verwirrend finde mit diesen ganzen Begriffen. Also es gibt ja irgendwie Ökotourismus, dann gibt es Slow Tourism und dann gibt es irgendwie noch Green Tourism. Und irgendwie fand ich das alles total unübersichtlich und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und zusammenfassend habe ich jetzt herausgefunden, dass Ökotourismus eigentlich eben den Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes beinhaltet und dass eben in der Region, wo wir dann hinreisen, auch Zukunftschancen bestehen. Ja, und dass wir einfach insgesamt etwas achtsamer und dankbarer das Reisen erleben.
Voll gut, Hanna, dass du das gerade angesprochen hast mit dem achtsamer Sein. Ich habe nämlich auf das Stichwort Ökotourismus auch noch mal ein bisschen recherchiert und mir ist dabei vor allem ein Siegel ins Auge gefallen, das nennt sich TourCert und das gibt es bisher in Europa und Lateinamerika. Dabei ist ganz interessant, dass das eben ein Kennzeichen ist für nachhaltige und ressourcenschonende Veranstalter, die eben auch darauf achten, dass eben vor Ort alles nachhaltig und eben auch ein bisschen dankbarer der Natur und der Reisedestination gegenüber gemacht wird.
Ja, es hört sich auf jeden Fall nach einem guten Lösungsansatz an. Da werde ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise darauf achten, dass vielleicht mein Veranstalter auch mit diesem Siegel gekennzeichnet wird. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und mir ist eben aufgefallen, dass es ja heute auch schon die sogenannte Klimakompensation für den Verbraucher gibt. Also wenn man einen Flug bucht, kann man das eben dazu kaufen und sozusagen ein bisschen sein Gewissen erleichtern. Allerdings ist es bisher nur der Reisende selber, der diese Klimakompensation zahlen kann. Und es wäre natürlich viel besser, wenn die Flugunternehmen selber auch diese Klimakompensation betreiben. Das ist bisher aber noch nicht der Fall, aber vielleicht ja in der Zukunft.
Wobei Klimakompensation ja das eine ist, aber wie du das gerade schon gesagt hast, beinhaltet so eine Klimakompensation ja vor allem eine Gewissensberuhigung für mich selbst, weil ich ja schon einen Fußabdruck gemacht habe. Und das, was ja eigentlich am besten ist, ist, das Fliegen komplett zu vermeiden, was ja gerade durch die Pandemie zum Beispiel der Fall ist. Also die Emissionen sind ja total runtergegangen in den letzten Monaten. Und da habe ich mich eben gefragt, ob die Corona-Pandemie auch irgendwelche Trends setzen kann oder uns da wachrüttelt, auch in Zukunft weniger zu fliegen. Und darüber habe ich dann eben mit Herrn Herrmann gesprochen. Frank Herrmann ist Journalist, Autor und Tourismusexperte und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Umweltauswirkungen von Reisenden. Herr Herrmann, vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
Ja, gerne.
Ja, wie erwähnt, ist die Pandemie zurzeit allgegenwärtig. Glauben Sie, dass Corona auch langfristig Auswirkungen auf unser Reiseverhalten haben wird?
Ja, ich denke schon. Das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Da muss man natürlich gucken, was langfristig ist. Also in diesem und im nächsten Jahr auf jeden Fall. Da braucht man nur die Prognosen der Fluglinien sich anzuschauen. Bis die mal wieder Kapazitäten wie von vor der Corona-Krise haben, wird es echt noch eine Weile dauern. Aber es kann uns auch dahingehend noch weiter beschäftigen, dass wenn es normal geworden ist, geimpft worden zu sein oder eben auch nicht, dann Fluglinien oder möglicherweise auch Länder dann Touristen verpflichten werden, sich impfen zu lassen vor oder sonst die Leute eben nicht ins Land reinlassen oder auch man nicht befördert wird. Und das ist natürlich dann schon eine etwas komplexere, kompliziertere Situation, die aber in letzter Instanz im Ermessen einer Airline liegt oder auch einer Insel beispielsweise. Sie sagt, ja, wir wollen auf Nummer sicher gehen und wir lassen hier nur Corona-geimpfte Touristen rein. Das muss man abwarten.
Und glauben Sie, dass wir insgesamt Corona als Chance begreifen können, um nachhaltiger zu reisen?
Wir könnten, also konjunktiv. Die große Frage ist, ob wir diesem lang aufgestauten Nachholbedürfnis jetzt etwas entgegenzusetzen haben oder auch den Versuchungen billiger Preise, weil es wird definitiv wieder eine Preisschlacht geben. Die Reisebranche befindet sich in einer Krise und hinterher möchte man natürlich ganz schnell wieder ganz, ganz viele Kunden bei sich haben. Dementsprechend wird es wieder einen Haufen Dumpingangebote, Billigangebote geben. Und ob wir dann diesen Verlockungen auch widerstehen können, selbst bei Menschen, die sich eigentlich für nachhaltig Tourismus interessieren, die dann vielleicht aber doch wieder ein Auge zudrücken. Damit muss man auch durchaus rechnen.
Also, dass es wahrscheinlich dann zwei Bedürfnisse gibt. Einmal das Bedürfnis oder der Wunsch, eben nachhaltiger zu reisen, aber dann eben auch dieses Aufholbedürfnis.
Ja, wobei der Drang zu reisen erstmal größer ist, dass Menschen dann ihre Entscheidung darauf basieren, auf Nachhaltigkeit im Tourismus, das ist also kaum vorhanden. Es geht doch immer in der Regel um den Preis und um Sicherheit und sonst so Themen. Aber Nachhaltigkeit spielt da immer noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Und was müsste passieren, damit sich der Tourismussektor nachhaltiger verändert? Oder kann man das überhaupt so sagen?
Ja, kann man schon. Also wir müssen erstmal mit den schädlichen Subventionen aufhören. Der Flugverkehr wird noch heute, also von uns Steuerzahlern, mit rund 12 Milliarden pro Jahr subventioniert, 12 Milliarden Euro. Und zwar zum einen für eine Kerosinsteuerbefreiung und das andere ist eine Mehrwertsteuerbefreiung für Auslandsflüge. Und das sind immerhin 90% aller Flüge. Also wenn wir von Paris nach Berlin fliegen beispielsweise oder umgekehrt, dann ist die Airline Mehrwertsteuer befreit, aber die Bahn muss für diese Strecke vollen Mehrwertsteuersatz zahlen. Und da haben wir natürlich schon automatisch eine Wettbewerbsverzerrung. Auch Kreuzfahrtschiffe bekommen jede Menge Subventionen. Da müssen wir uns auch überlegen, ob es uns jetzt wichtig ist, nur den Blick auf die Werften, darum geht es ja hauptsächlich, die Werften, die die Schiffe bauen, zu richten, um Arbeitsplätze zu sichern oder auch langfristig mal die Folgen von Kreuzfahrtschiffen in den Blickpunkt nehmen. Also die bekommen auch sehr, sehr viel Steuergeld. Das muss alles eigentlich umgelenkt werden in eine andere Richtung. Vor allem müssen wir anfangen, wahre Preise zu berechnen. Das heißt, die umweltschädlichen Auswirkungen von Reisen müssen in den Preis mit rein, in den Endpreis, machen diesen natürlich teurer, das ist klar. Aber wir müssen auch soziale und ökologische Folgen, wie gesagt, berücksichtigen. Und wenn wir dann Ware mit Warenpreisen reisen würden, wäre das ein erster Ansatz, um da ein bisschen anders mit dem Thema umzugehen.
Jetzt ist der Tourismussektor ja sehr vielschichtig und da haben wir uns dann eben gefragt, glauben Sie, dass wir als Individuen und Einzelpersonen mit unserem eigenen Reiseverhalten überhaupt Veränderungen im Tourismussektor herbeiführen können?
In letzter Instanz ist es immer das Individuum, das etwas verändern kann und damit fängt es an. Jeder muss sich doch selber an die eigene Nase fassen und erstmal sagen, okay, was mache ich? Kann ich was verändern? Unabhängig davon, wie jetzt die Auswirkungen davon sind. Wenn man es doch weiß, dass die Art zu reisen, die man praktiziert, schädlich ist, dann muss man da doch was gegen tun. Und wenn das viele Menschen machen, dann erreicht man eben vielleicht auch eine kritische Masse. Die bewirkt dann auf jeden Fall Veränderungen. Allerdings kann man es auch nicht nur dem Konsumenten auf Bürden. Es sind natürlich auch die Unternehmen und die Politik gefordert. Nur alle im Zusammenspiel können diese Nummer dann hinbekommen.
Und haben Sie zu guter Letzt ein paar Tipps für uns alle, um unser eigenes Reiseverhalten nachhaltiger zu gestalten?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Wenn man von oben anfängt und sagt, erstmal etwas, was wir definitiv vermeiden sollten, wären Kreuzfahrten. Dann fliegen, weniger fliegen und unnötige Flüge, also zum Beispiel Inlandsflüge, auf jeden Fall vermeiden. Mehr Bahnfahrten und auch mehr Reisebus. Der Reisebus ist übrigens noch umweltfreundlicher als die Bahn. Und dann ganz, ganz viel Fahrradfahren, ganz, ganz viel zu Fuß gehen. Und eine große Bitte, die ich natürlich auch immer habe, ist an den Plastikmüll zu denken und sich im Urlaub ähnlich zu verhalten wie auch zu Hause, also umweltbewusst zu sagen, okay, ich gehe einkaufen und habe schon meine Behältnisse dabei, ich nehme eine Trinkflasche mit, damit ich nicht auf Plastikflaschen zurückgreifen muss. Also da ein bisschen auch das, was wir uns hier vielleicht schon angewöhnt haben, der eine oder andere dann auch im Urlaub praktizieren.
Ja, vielen Dank, Herr Herrmann, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank auch.
Und wer mehr über das Thema nachhaltiges Reisen wissen möchte und nicht genug von Frank Herrmann bekommen hat, dem empfehlen wir sein Buch Verreisen mit vielen Tipps und Lösungsansätzen zum Thema Tourismus, sowie seine vielen Podcast-Beiträge, in denen er auch auf Themen wie zum Beispiel Vereinkaufen und nachhaltigen Verkehr eingeht.
Ja, richtig cooles Interview, das du geführt hast mit Frank Herrmann, Hanna. Was mir dabei vor allem sehr im Kopf geblieben ist, ist, dass er gesagt hat, dass man sich beim Reisen einfach verhalten soll wie zu Hause. Ich habe da auch ein kleines Beispiel dafür, zum Beispiel als ich eben in Thailand war auf Koh Phangan. Ich glaube, das sagt jedem was, auch die Full Moon Party. Es ist ja immer eine sehr, sehr große Veranstaltung und ich war da eben am nächsten Tag dann mal an dem Strand, wo das stattgefunden hat und der war einfach super vermüllt. Es sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. Und obwohl da eben Mülleimer und so stehen, haben die Leute sich anscheinend nicht irgendwie die Mühe gemacht, den Müll dort zu entsorgen. Und ich fand es super schade, weil ich mir einfach vorstelle, wenn wir jetzt hier einen Strand hätten, wir würden da wohnen und dann würden wir da ständig Party machen, dann würden wir unseren Müll ja auch nicht vor die eigene Haustür schmeißen. Deswegen finde ich den Aspekt, sich beim Reisen zu verhalten, als wäre man eben zu Hause und man würde da wirklich dauerhaft wohnen und nicht am nächsten Tag abreisen, total wichtig.
Vor allem ist es ja eigentlich auch überhaupt nicht schwer, also den Müll in den Mülleimer zu tun oder eine eigene Tupperbox oder Trinkflasche in den Urlaub mitzunehmen. Was mir von dem Interview echt auch im Kopf geblieben ist, sind diese staatlichen Subventionen. Von denen habe ich noch nie davor was gehört. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass der Steuerzahler tatsächlich für die Flüge und Kreuzfahrten mitbezahlt in gewisser Weise. Und es macht diesen Wettbewerb mit der Bahn ja auch komplett unfair. Ich war vor ein paar Jahren auf Interrail und bin da eigentlich auch zum ersten Mal wirklich mit dem Zug weiter weg unterwegs gewesen und war echt mega positiv überrascht. Also davor hatte ich nicht wirklich eine Connection zu Zugfahren, aber es ist echt viel entspannter als Fliegen. Man hat mehr Platz, man kann sich mehr bewegen. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, welche Strecke man gerade eigentlich zurücklegt. Auf jeden Fall eine gute Alternative, würde ich sagen.
Ja, jetzt wo du die Bahnreisen auch wieder ansprichst, muss ich sagen, juckt es mich auch schon wieder in den Fingern, irgendwie mal endlich wieder den Rucksack zu packen und loszureisen. Wobei ich dann jetzt auch durch die Pandemie überlegt habe, ob es wirklich sein muss, dass ich so weit wegfahren muss und was reizt mich an der Reise und kann ich dieses Erlebnis nicht irgendwie auch hier zu Hause haben und dadurch vielleicht dieses Nachholbedürfnis, was in Zukunft vielleicht entsteht, etwas zu verringern.
Ja, ich würde auch sagen, nutzt doch einfach jetzt die Zeit, in der ihr nicht reisen könnt, um den nächsten Trip bewusster zu planen. Dabei könnt ihr eben auf das TourCert-Zertifikat bei den Veranstaltern achten und Flugreisen komplett vermeiden, zum Beispiel indem ihr sie durch Zugreisen ersetzt. Dabei könnt ihr euch auf Traveling informieren oder einfach ein Interrail-Ticket buchen und in den nächsten Zug einsteigen. Das war's auch schon von uns. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen an Inspiration für euren nächsten, etwas nachhaltigeren Trip vielleicht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir und viel Spaß bei eurer Reiseplanung.
Das wünsche ich euch auch und macht's gut.